ARD. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und heute wieder an meiner Seite, wenngleich auch aus der Landeshauptstadt Stuttgart, weil direkt im baden-württembergischen Landtagswahlkampf Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Hallo Malte, ich grüße dich. Ich muss auch kurz sagen, das ist heute nicht ganz die technische Qualität, die ihr gewohnt seid, auch wenn im Funkhaus alle tun, was sie können, aber besser geht's heute nicht.
Anja, in der letzten Ausgabe war ja Ulrich Siegmund zu Gast, Fraktionschef, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt und glaubt man den Umfragen dann auch mit Chancen, Ministerpräsident in Magdeburg zu werden. Ich habe versucht, in dem Gespräch ihm auf Augenhöhe zu begegnen, ihn ernst zu nehmen als Politiker, nicht als so eine Art Angeklagten, bei dem ich alle 3 Minuten das Alarmglöckchen klingeln lasse, Vorsicht Rechtsextremist, weil ich eben fest davon überzeugt bin, dass man dem geneigten Zuhörer auch ein bisschen was zutrauen kann, rauszuhören, was da gerade gesprochen wird. Und erst recht, hier im Podcast hat ja vermutlich jeder inzwischen eine Meinung zur AfD und weiß, was das für eine Truppe ist, beziehungsweise er schaut eben bewusst darüber hinweg, was das für eine Truppe ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben reihenweise Post bekommen. Die eine Hälfte fand es gut, die andere Hälfte fand es furchtbar, um es mal zusammenzufassen. Lass uns da am Anfang mal exemplarisch reinschauen. Und die erste Frage geht gleich an dich. Marco aus der Nähe von Frankfurt am Main schreibt: Ich als geborener Thüringer verfolge sehr gern Ihren Podcast. Speziell Frau Meyer tritt ja in Bezug auf die AfD immer sehr kritisch und meinungsstark auf. Umso mehr wundert es mich, dass sie gerade, wenn Herr Siegmund zu Gast in Ihrem Podcast ist und sie ihm persönlich begegnen könnte, dass sie dann kneift und nicht, ohne weitere Erklärung, an der Sendung teilnimmt. Scheute Frau Meyer ihm gegenüberzutreten.
Frau Meyer scheute das natürlich nicht. Frau Meyer war im Urlaub, um das mal ganz kurz zu sagen. Also von Kneifen kann keine Rede sein. Weiter. Dann haben wir Kevin, aus dem, wie er schreibt, Osten von Berlin. Hallo Herr Pieper, vielen Dank für das Interview. Als ich im Folgentitel sah, wer der Gast ist, war mein Gedanke, na, wenn das mal gut geht. Herr Siegmund gibt sich in Interviews und Social Media alle Mühe, sympathisch und vernünftig zu wirken und ist eloquent. Das stimme ich Ihnen zu. Aber Sie waren gut vorbereitet. Da stimme ich ihm auch zu, haben gut nachgefragt und souverän durch das Gespräch geführt. Nach meinem Verständnis kann man genauso Wählerinnen und Wähler, die noch erreichbar sind, dazu motivieren, zu hinterfragen, ob ihr Kreuz bei der AfD eine gute Entscheidung ist.
Schließen wir Johannes aus Weimar an. Liebes Wahlkreis Ostteam, mit großer Freude, Interesse und Erkenntnisgewinn höre ich euren Podcast weiter so. Für die letzte Folge Interview mit Siegmund muss ich allerdings sagen, bitte nicht weiter so. Wo ist denn da der journalistische Anspruch geblieben? Der Mann will Ministerpräsident werden und wird zu seiner Duftfirma befragt. Ernsthaft? Bildung, Kultur, Wirtschaftsansiedlung, Sicherheit, alles Landesthemen, zu denen man ihn kritisch und fachkundig hätte befragen können. Leider war davon kaum was zu hören. Kleiner Lichtblick am Ende zum Thema Fachkräfte. Aber nach diesem Lichtblick war die Zeit ja eben leider auch schon um.
Und dann ist da Susanne. Für mich war der Podcast schwer ertragbar und nur mit Pausen hörbar, was mehr am Gesprächspartner von Herrn Pieper lag. Dennoch möchte ich mich bei Malte Pieper bedanken. Ich fand seine in Teilen doch sehr kritische Hinterfragung und Aufzeigung der Narrative, derer sich die AfD hier, Ulrich Siegmund, bedient, gut. Für meinen Geschmack hätte es noch viel stärker sein können. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Sie leisten wichtige Arbeit. Schön.
Das hören wir gerne. Martin aus Leipzig zum Schluss. Lieber Malte Pieper, als regelmäßiger Hörer, großer Fan Ihres Podcasts, danke dafür an Anja Meyer und Sie, war ich mehr als irritiert und verärgert über Ihr aktuelles Gespräch mit Ulrich Siegmund. Dass auch dieser leider wohl aussichtsreiche Kandidat ausführlich vorgestellt wird, halte ich für eine wichtige Aufgabe eines demokratischen Mediums. Umso mehr verwundert es mich, mit welch zarten Samthandschuhen Sie einen der radikalsten Demokratiefeinde angefasst und ihn als den netten Typen von nebenan dargestellt haben. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem AfD-Wahlprogramm wäre viel angemessener und so dringend notwendig, solange es noch nicht zu spät ist. Und genau da sind wir jetzt beim Stichwort bei der Auseinandersetzung. Wie kann man die richtig machen mit einer Partei, die im Osten überall klar auf Platz 1 liegt, zwischen 34% und 40%, in Sachsen-Anhalt gar mit etwas Glück die absolute Mehrheit der Mandate holen könnte? Ja, was müssen Wahlkämpfer machen, wenn sie genau das verhindern wollen, diese absolute Mehrheit, oder eben die AfD vielleicht sogar unter 30 drücken wollen? Damit es eben nicht zu so einer Art Blockademacht kommt, wie beispielsweise Björn Höcke in Thüringen sie hat, nämlich ein Drittel der Sitze und damit dann alle Verfassungsänderungen und wichtige Richterwahlen blockieren kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen der erfahrensten deutschen Wahlkampfstrategen in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er hat beispielsweise Klaus Wowereit ins Rote Rathaus mitverholfen, Gerhard Schröder ins Kanzleramt, Olaf Scholz ins Hamburger Rathaus, Hannelore Kraft an die Spitze von Nordrhein-Westfalen oder Malu Dreyer aus vermeintlich aussichtsloser Position in die Staatskanzlei von Mainz. Und in grauer Vorzeit, genauer in den Wendewirren, hat er uns hier im Osten auch noch die SPD untergejubelt bzw. mit aufgebaut. Hallo Frank Staus, willkommen im Wahlkreis Ost.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich grüße euch.
Frank Staus, die AfD in ungekannten Höhen, 40% haben wir inzwischen. Und es ging immer die ganze Zeit nur fast kontinuierlich bergauf. Wie aussichtslos ist die Lage im Osten?
Na, die Lage ist schon schwierig. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Es gibt da aber auch, das muss man vielleicht gleich zu Beginn der Sendung sagen, aus meiner Sicht jetzt auch keinen Quick Fix. Ja, also es gibt jetzt nicht die eine Formel, die dazu führt, dass man die AfD jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder auf ein Normalmaß zurückstutzt, geschweige denn, dass man sie völlig verdrängen kann, weil aus meiner Sicht nahezu alle demokratischen Parteien im Osten jetzt fast über ein Jahrzehnt alle die gleichen Fehler gemacht haben im Umgang mit der AfD, nämlich zum Teil auf der einen Seite verteufeln, aus meiner Sicht völlig zu Recht, auf der anderen Seite aber sich ihrer Thematik immer weiter anzunähern, anzugleichen oder sie in Teilen sogar zu übernehmen. Das halte ich für den Kardinalfehler. Auf der anderen Seite vielleicht nochmal vorweggeschickt, wir haben ja mehrere Landtagswahlen in diesem Jahr, die ersten beiden in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, jetzt im März, plus Kommunalwahlen in Bayern, darf man auch nicht vergessen. Und ich will nur mal den Fokus ein bisschen dahin schieben, dass wir ja in Baden-Württemberg beispielsweise die AfD auch schon bei 20% haben, in Rheinland-Pfalz etwas darunter, aber ein Land wie Baden-Württemberg hat insofern natürlich auch eine Relevanz, Rheinland-Pfalz auch, weil wir über wesentlich mehr Einwohnerinnen und Einwohner sprechen. Jetzt, insofern ist die bundespolitische Bedeutung einer AfD mit 20% in Baden-Württemberg mindestens genauso, ich sag mal, beeindruckend beziehungsweise vielleicht auch erschütternd wie 35-40% in einem ostdeutschen Bundesland.
Da kann ich nur zustimmen. Ich bin ja gerade hier unterwegs und habe manchmal das Gefühl, also bei 10% lag die AfD in Baden-Württemberg bei der letzten Landtagswahl. Jetzt hat sie sich verdoppelt auf 20% in den Umfragen. Und ich sehe, das ist eigentlich ganz interessant, das ist Neuland hier. Also die waren schon 2021 ein bisschen erschüttert, das schon, aber dass sie sich verdoppeln, ja, obwohl sozusagen alle ihrer gewohnten politischen Tätigkeit nachgehen hier, das ist etwas, was sozusagen wir, sage ich jetzt mal, im Osten sozusagen diesen Schock haben wir schon hinter uns. Und sie sind hier auch also sehr besorgt, was die Landtagswahl jetzt angeht, was das Ergebnis angeht.
Ja, also wir kommen ja gleich nochmal zum Osten aus Namensgründen des Podcasts. Aber es ist, ich bin ja gebürtiger Baden-Württemberger und ich fürchte auch der Senior okay. im Raum. Und man muss dazu sagen, Baden-Württemberg hat schon eine lange Tradition. Auch da gab es tatsächlich mal die Republikaner zu westdeutschen Zeiten, die es auch nur in Baden-Württemberg in den Landtag geschafft haben. Es gibt in Baden-Württemberg immer einen harten rechten Kern. Es gibt auch eine starke Bewegung, wie wir es jetzt beispielsweise bei Corona gesehen haben, so eine Art libertäre Bewegung. Das heißt, Baden-Württemberg hat tatsächlich auch schon immer rechte oder auch demokratiefeindliche Zellen in nennenswerten Umfang, sage ich mal, gehabt. Aber ja, vielleicht nochmal zu der...
Auch die Baden-Württemberger.
Ja gut, das auch. Das auch, was ja auch wiederum zeigt, dass sie den ersten Ministerpräsidenten von Grünen gewählt haben. Das genau. ist ja auch was Besonderes. Also das insofern, stimmt. Sie sind sehr ein eigenes Völkchen offensichtlich. Ja. Aber sich auch nicht grün beispielsweise zwischen Badenern und Schwaben. Aber das ist jetzt egal. Da stellen wir mal da hinten an. Aber vielleicht nochmal zu der
sie
Frage,
und ich jetzt
was kann man.
Drin in der Materie gerade genau.
absolut. Zumal ich aus einer Mischehe stamme zwischen einem Schwaben und einer Badenerin. Also insofern habe ich das alles in der Familie. Aber vielleicht noch mal jetzt zu der Frage, was ist schiefgelaufen, was kann man anders machen? Sie haben ja eingangs auch schon gesagt, die viele Parteien im Osten, jetzt auch in den anstehenden Landtagswahlkämpfen, jetzt haben wir ja dann später auch noch Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja die SPD noch mal in einer ganz anderen Rolle als jetzt beispielsweise in Sachsen-Anhalt, also übernimmt dort eigentlich die Rolle, die die CDU jetzt in Sachsen-Anhalt hat als dominante Kraft. Und wir haben es bei der letzten Wahl ja gesehen, gerade in Sachsen-Anhalt, wie massiv sich das auf den letzten Metern noch gedreht hat, wie stark am Ende Rainer Hasselhoff gezogen hat und wie stark er die CDU auf den letzten Metern noch gemacht hat, aber eben immer auf Kosten der anderen demokratischen Parteien. Also die AfD ist da nicht ganz so stark durchs Ziel gegangen wie prognostiziert, aber letztendlich haben wir einen ähnlichen Effekt ja fast in allen Landtagswahlen im Osten gesehen, auch in Brandenburg, wo die SPD davon profitiert hat, dass am Ende viele gesagt haben, Mensch, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die AfD stärkste Partei wird. Und in Brandenburg hat das ja zu einem Ergebnis geführt, dass weder die Grünen noch in den Landtag gekommen sind, die Linken nicht reingekommen sind und am Ende Woidke eine Koalition mit dem BSW machen musste, das sich jetzt auch schon wieder zerbröselt hat. Das heißt, diese Frage, konzentrieren sich dann jetzt alle anderen auf eine Partei, sei es einerseits mal die CDU oder auf der anderen Seite jetzt beispielsweise in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die SPD, dann ist aber trotzdem mal nochmal die Urfrage, wie kann man das denn jetzt auch auf der Strecke mal anders angehen? Und ich glaube, die dominierenden Parteien, weil es sind die einzigen, die noch durchdringen, ne? Wir haben ja auch eine völlig andere Medienlandschaft als noch vor ein paar Jahren, sind im Prinzip die führenden Parteien in diesen Bundesländern und ihnen kommt eine ganz bedeutende Rolle zu. Und was ich anfangs sagte, mit dem, was aus meiner Sicht eigentlich alle Parteien über Jahrzehnte hinweg mittlerweile im Osten aufgenommen haben, ist diese dominante Opfermythos Ostdeutschlands. Und der wurde von der Linkspartei anfangs sehr gepflegt, wurde dann aber auch immer weiter übernommen in den Erzählungen auch der anderen Parteien, zum Teil auch der SPD. Petra Köpping hat in Sachsen ein Buch geschrieben, das hieß Integriert doch erstmal uns. Da steckt ja auch schon drin, dass alle anderen was falsch gemacht haben. Und diese Konzentration darauf, immer zu sagen, wir sind die zu kurz gekommenen, wir sind die Betuppten. Uns hat erst hat uns die SED betuppt, dann hat uns die Demokratie betuppt. Das wird eigentlich in Nuancen von allen bedient. Und die Frage ist ja, es gibt ja nicht nur Opfer in diesem Bundes, im Gegenteil, es gibt sehr viele auch individuelle Erfolgsgeschichten in Familien und es gibt natürlich auch einen wesentlich höheren Lebensstandard insgesamt, aber man hat fast das Gefühl, es wagt niemand, diese Leute zu adressieren, die vielleicht auch mal hören wollen, was alles gelungen ist und wozu sie natürlich maßgeblich beigetragen haben in einer Zeit, in der alle gewohnten Mechanismen zusammengebrochen sind und danach auch. Und wir haben jetzt das Jahr 37, glaube ich, nach dem Mauerfall. Das heißt, ein heute 40-Jähriger hat die DDR ja nicht mehr erlebt. Und selbst ein heute 50-Jähriger war, was ich weiß, 12, 13. Aber diese Geschichte wird immer weiter erzählt. Also quasi ist schon fast eine überlieferte Geschichte, die immer weiter erzählt wird und die immer dazu führt und immer mehr dazu führt, dass man letztendlich sagt, Mensch, wir sind hier die zu kurz gekommenen und uns hat man alles weggenommen und dann sucht man letztendlich Trost und den bietet leider häufig auch die CDU diese Erzählung mitbedient, die Linkspartei sowieso, BSW hat es bedient, das BSW hat es bedient. Ja, deswegen, also das ist etwas auf dem, ja. Genau, aber der Opfermythos ist die Basis von Populismus. Also der Opfermythos ist, egal wo Sie hinschauen, ist immer die Basis auch von Faschismus. Und es ist ein Opfermythos der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, sie müssen eigentlich eine Mehrheitsgesellschaft dazu bringen, sich selbst als Opfer zu fühlen. Und das ist eine Erzählung, die aus meiner Sicht zu wenig pariert wurde. Im Gegenteil, sie wurde sogar eben mit aufgebaut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die AfD baut in weiten Teilen im Osten auf dem von der Linkspartei hauptsächlich mal gelegten Opfermythos auf.
Wenn ich es ein bisschen runternehme, sagen Sie ja im Grunde genommen mehr Optimismus wagen, mehr Positives wagen. Wenn wir den Blick weiten, könnte man sagen, von Robjetten lernen heißt Siegen lernen. Robjetten ist der künftige Ministerpräsident der Niederlande, der für seine Linksliberalen genauso einen Wahlkampf gemacht hat, ununterbrochen erzählt hat, was gelingt, wie man positiv in die Zukunft gehen will und der damit eben die dortigen Rechtsradikalen von Geert Wilders besiegt hat. Ist es das, was Sie meinen?
Ja, das ist ein Teil dessen und es ist aus meiner Sicht auch, sag mal so, es geht nicht darum, den Leuten irgendwas zu erzählen, was nicht glaubwürdig wäre. Ich habe aber im Moment das Gefühl, die Opfererzählung ist viel unglaubwürdiger als die Erfolgsgeschichte, weil die eigentlich belegbar ist und das andere nicht. Und es ist auch psychologisch gesehen, das wissen wir arbeiten ja viel, auch wenn wir mit Wahlkämpfen arbeiten, natürlich auch viel mit Psychologie, mit Analysen, mit Sozialforschung und wir kennen ja alle die großen Sozialforscher jetzt auch unserer Zeit, ne, wenn die Verwirrung am größten ist, sind Sozialforscher nicht fern. Ob das jetzt Mau ist oder Grünwald vom Rheingold-Institut und alle sagen uns eigentlich, es gibt ein Bedürfnis, geradezu einen Durst nach positiven Nachrichten. Die muss man aber auch nicht erfinden, sondern die kann man natürlich im Osten genauso finden. Die muss man auch nicht mit der Lupe suchen, sondern muss eigentlich eher den Problemen begegnen. Und es wird allerdings was wir feststellen, ist, dass alles, was dort geschieht, in diesen Opfermythos integriert wird. Nehmen wir mal das Beispiel Landflucht. Ja, das ist kein ostdeutsches Phänomen, das ist noch nicht mal ein deutsches Phänomen. Das ist ein globales Phänomen, dass eben junge Leute, junge Menschen dahin gehen, wo sie sich verwirklichen können. Und sie sind damit natürlich heute wesentlich mobiler, als das früher der Fall war. Das ist eine ganz normale Entwicklung, sonst würde ich als Baden-Württemberger jetzt nicht mit Ihnen aus Berlin sprechen und viele andere Geschichten. Wird aber im Osten immer komplett eingebettet in die Jungen wandern ab und die Jungen haben woanders keine Chance mehr. Und eigentlich wird jedes Element wird eingeordnet in eine Benachteiligungserzählung. Und ja, um es vielleicht nochmal zuzustimmen, ja, es geht auch darum, wo Dinge erfolgreich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel in Gesamtdeutschland ja die Erzählung von der CDU, wir sind alle zu faul, ne, oder machen Lifestyle-Teilzeit oder arbeiten zu wenig. Das ist zum Beispiel auch so ein Negativ-Framing, wo sie auf der anderen Seite sagen, Deutschland ist eigentlich ziemlich resilient wirtschaftlich und wir haben sehr viele Branchen in Deutschland, die extrem boomen. Es kann ja also nicht sein, dass die Leute, die in der Gesundheitstechnik arbeiten, sind besonders fleißig und die Leute, die in der Automobilbranche arbeiten, sind besonders faul. Aber wir fokussieren uns auf eine Branche, der es gerade nicht gut geht aus diversen Gründen. Und für den Osten gilt das aus meiner Sicht eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass immer ein wahnsinniger Fokus auf Dinge gelegt wird, die angeblich nicht funktionieren, während die Menschen eigentlich in vielen Bundesländern, in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in einem Bundesland leben, in dem sehr, sehr viel sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen, das kann nicht alleine an der AfD-Erzählung liegen, sondern es kann nur daran liegen, dass alle die gleichen Erzählungen in Nuancen wiedergeben.
Ich muss mal kurz da rein. Das Herr Staus, ich habe mich so gefreut, dass Sie kommen, aber mir geht gerade richtig emotional der Hut hoch, bei dem, was Sie sagen. Also so ungefähr abgewandert wurde schon immer. Ich glaube, was Sie vielleicht nicht so ganz verstehen ist, was nach dem Mauerfall passiert ist. Das ist sozusagen wirklich eine traumatische Erfahrung. Und das Ergebnis, ich will das jetzt gar nicht so, ja, ich habe auch meinen Kindern gesagt, ich bin jetzt 60 Jahre alt, geht fort, ja, und macht euer Glück. Und jetzt sind sie auch zurückgekommen, ja, in den Osten. Aber es ist so, dass daraus Folgen entstanden sind, die wir heute sehen. Eine überalterte, männliche Bevölkerung, die sich durchgejobbt hat, also hilfsweise, ja. Und was Sie jetzt sagen mit, es geht doch allen ganz gut, das ist natürlich die Verteilung von Erbe zum Beispiel, das müssten Sie ja eigentlich wissen, da muss man ja bloß irgendeine Zeitgrafik rausholen, Erbe und Eigentum ist natürlich, also wirklich, wenn Sie diese Karten anschauen, dann existiert die DDR noch, ja, also sozusagen als Entwicklungsland.
Ja, ja, und, aber das ist ja logisch.
Ja, das ist logisch. Ja, natürlich.
Also ich meine,
aber weil Sie jetzt gesagt haben, so ungefähr, Labeck gegangen wird immer aus der Provinz. Die DDR, also das ehemalige Gebiet der DDR, war ja nicht ausschließlich Provinz. Die Leute sind aus Städten weggegangen. Die sind richtig, die sind nicht nur irgendwie aus Thüringen nach Hessen gegangen. Irgendwie aus einer
Ja, aber ich rede ja, also vielleicht ist es ein bisschen ein Missverständnis. Ich rede jetzt nicht mehr über, also ein Grund, warum die Erzählung jetzt auch auf fruchtbaren Boden fällt, ist natürlich diese doppelte Transformationsphase. Das ist mir schon klar. Und ich habe das ja auch alles hautnah miterlebt, sage ich jetzt mal. Zwar als Westdeutscher, aber die längste Zeit eben in Ostdeutschland. Ich habe auch die ganzen Probleme miterlebt. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der Landflucht infolge des Mauerfalls und dem, was heute noch passiert. Weil die setzt sich ja fort und die setzt sich eben auch tatsächlich global fort. Das heißt, es ist etwas, wo Menschen zwar zurückkommen können, wo Menschen auch zurück in Städte kommen können, aber natürlich haben die Menschen zu dem Zeitpunkt, wie sie es überall tun, ihr Glück dort gesucht, wo sie es haben finden können. Dass das Verletzungen hinterlassen hat, das ist mir auch klar. Aber ich finde zum Beispiel auch die Geschichte, die Sie gerade erzählen mit dem Erbe. Ich finde, da werden Mythen erzählt. Es ist ja absolut logisch, dass in einem Land, in dem 40 Jahre länger letztendlich eine klassische Wirtschaftsordnung nach westlichem Vorbild existiert oder eine kapitalistische oder wie auch immer oder von mir aus auch ein Kapitalismus mit sozialem Anstrich, dass sich dort eben mehr Wohlstand gebildet hat und dass diese Leute dort auf der anderen Seite natürlich heute auch mehr vererben können. Das ist aber weder die Schuld der Ostdeutschen, noch ist es die Schuld der Westdeutschen, sondern es ist das Schicksal zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben auf der einen oder auf der anderen Seite der Blöcke aufgewachsen zu sein. Das erklärt aber nicht, warum das jetzt zu einem Vorwurf wird. Ich bin übrigens ein großer Anhänger von einer Reform der Erbschaftssteuer, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber ich halte es nicht für eine Opfererzählung würdig zu sagen, die anderen erben doch mehr. Weil das ist eigentlich, dem kann man auch begegnen und sagen, ja, die anderen erben mehr, weil sie eben 40 Jahre länger in einem anderen System gelebt haben. Das heißt aber nicht, dass die alle reich in dieses System gekommen sind. Ich meine, meine Eltern waren bettelarm und halbweise und ausgebombt und haben sich dann eben etwas aufgebaut, so wie sich jetzt die Menschen eben natürlich in der DDR zweimal was aufbauen müssen, nämlich erstmal unter der SED-Herrschaft und dann nochmal erneut. Aber ich finde, man kann das Ganze auch rational verargumentieren und den Leuten auch ein bisschen erklären. Und wir haben jetzt auch die ersten Erben im Osten. Also ich habe Bekannte, die ziemlich viel erben und die eine reine Ostbiografie haben. Also das entwickelt sich natürlich. Aber die Frage ist, stecke ich das ein und sage, die blöden Wessis, die erben jetzt alle, was übrigens auch nicht stimmt. Es gibt eine völlige Verzerrung über den Wohlstand im Westen und dass jeder Westdeutsche was erbt. Also ich meine, es gibt auch genug, die auch dort nur Schulden erben. Das heißt, ich würde einfach mal ich finde das einfach erschreckend, dass man das immer wieder befeuert und auch Dinge, die man nicht ändern kann, weil das ist etwas, was sich eben über die Jahrzehnte entwickelt. Aber die Frage ist, ich würde jetzt eher nochmal zu der Frage zurückkommen, wie kann man denn jetzt was Positives daraus machen? Und was Positives ist beispielsweise, wir sehen auch eine große Wohlstandsentwicklung im Osten. Die nimmt immer weiter zu und es gibt auch mittlerweile Erben im Osten. Und anstatt das mal etwas aufzubauen und zu sagen, so Leute, das entwickelt sich und wir sind auf einem guten Weg und es ist nicht alles perfekt, aber es gibt letztendlich für diese 40 Jahre DDR keine Lösung. Was wir auf der anderen Seite empfinden und sehen, ist, dass diese 40 Jahre immer weiter verklärt werden und Russland gleich mit. Und auch hier haben wir ja eine kuriose Situation, dass jetzt in dieser ganzen Debatte Ukraine, Russland und so weiter, wir auch CDU-Ministerpräsidenten haben und auch SPD-Ministerpräsidentinnen haben, die lange Zeit diese Freundschaft zu Russland unterstrichen haben, wo man auch sagt, ist das jetzt nicht letztendlich ein permanentes Anbiedern an diese Erzählung, auch an die Verklärung der Vergangenheit?
Und ich sage das ganz nüchtern, ich mache ja keinen von diesen Wahlkämpfen. Wenn Sie vielleicht sagen, Gott sei Dank. aber was ich ja sage, ist, Sie werden diese Erzählung nicht von einem Tag auf den anderen umdrehen, sondern alle haben sich jetzt so lange in dieses Loch gebuddelt, dass es auch ganz schön lange dauert, da wieder rauszukommen.
Dann lassen Sie uns doch mal zu möglicherweise handwerklichen Fehlern kommen, die noch zu dieser Erzählung obendrauf kommen. Sie haben eben schon mal Rainer Haseloff erwähnt mit dem fulminanten Wahlsieg von vor 5 Jahren. Jetzt tut er ja alles, damit es genau umgekehrt läuft, so wäre jetzt meine Interpretation. Erst will er nicht gehen als Ministerpräsident, sagt das auch immer wieder und jedem, der es nicht hören will. Dann auf einmal kann es nicht schnell genug gehen in den letzten Wochen, jetzt zum Jahreswechsel. Sven Schulze heißt der neue Ministerpräsident in Magdeburg, den kennt aber kaum jemand. Kann man einen Wechsel mehr verstolpern, als Rainer Haseloff es getan hat, Herr Staus?
Es ist eine Suggestivfrage.
Ja, sagen Sie ja, dann kann ich die nächste stellen.
Aber ich sag, also es geht kaum. Also es ist kaum möglich. Es gibt ja interessante Theorien dazu. Robin Alexander hatte ja zutage gefördert, dass wohl darauf spekuliert wurde von Seiten von Rainer Haseloff, dass er von Friedrich Merz als Wirtschaftsminister ins Bundeskabinett berufen wird und dann eben einen eleganten Abgang hinlegen kann und Sven Schulze quasi im Amt installieren. Das ist offensichtlich, wie wir wissen, nicht geschehen. Und das heißt, dieser Wechsel, ich habe ja nur einige Wechsel erlebt, ich mache jetzt gerade den 5. Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, also wenn man Wahlzyklen kennt, weiß man, das ist ziemlich lange. Wir haben dort beispielsweise erlebt, dass der Wechsel von einer Person von Kurt Beck auf Malu Dreyer, sind ja nun zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten, und jetzt von Malu Dreyer auf Alexander Schweizer, das hat alles reibungslos funktioniert und man hat es dann letztendlich in Mitte der Legislaturperiode gemacht und hat dann den jeweiligen Nachfolgern die Möglichkeit gegeben, sich im Amt zu etablieren. Ähnliches erleben wir gerade in Niedersachsen. Das haben wir in Hessen bei der CDU genauso erlebt, aber das jetzt ist eine absolute Sturzgeburt, das riecht natürlich nach Panik und trotzdem wünscht man natürlich allen Beteiligten alles Gute.
Das ist natürlich eine Steilvorlage eben für die AfD. Da können wir noch mal kurz Uli Siegmund beim letzten Mal im Wahlkreis Ost hören.
Ich meine, ich verstehe das wirklich aus menschlicher Perspektive überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Weil dieses Versprechen, ich bleibe bis zum Ende der Legislaturperiode euer Ministerpräsident oder der Wähler zumindest, das hat er nicht nur 2021 bekräftigt, das hat er ja vor 4 Monaten nochmal explizit untermauert, um es dann jetzt doch zu brechen. Also was ist denn das für eine Glaubwürdigkeit?
Eine Katastrophe oder was?
Naja, ich finde, wir müssen einfach in der Politik, und dazu zähle ich auch mich selbst, dazu zähle ich alle Politiker, einfach wieder glaubwürdig werden. Ja, ich meine, man kann doch nicht jedes Mal genau das Gegenteil von dem machen, was man vor Wahlen angekündigt hat. Deswegen wollen wir auch diese 45% plus X hier haben, weil ich halt keine Kompromisse machen möchte, weil ich dem Wähler das nach der Wahl geben möchte, was er gewählt hat und nicht jedes Mal mich irgendwie verbiegen möchte für irgendwelche Machtkonstellationen.
Ulrich Siegmund, und jetzt frage ich den Campaigner in Ihnen, Herr Staus. Das war jetzt natürlich zum Schluss sehr viel Poesiealbum politisches. Aber wie soll man da widersprechen?
Ja, das ist gut. Man kann natürlich zunächst mal, erlebt man ja die ganze Dreistigkeit. Ne? Also jetzt wurde ja gerade schon gesagt, dass einem auch mal irgendwie da die Kontenance verloren gehen kann, wenn man jemanden hört, der den ganz von morgens bis abends lügt und dann von der Glaubwürdigkeit anderer Menschen spricht. Aber natürlich ist es so, das ist eine Flanke, die hat Haseloff aufgemacht. Es gab dann letztendlich ja auch keine Argumentation, warum das jetzt sein sollte, warum es so überstürzt sein sollte. Und insofern hat er natürlich hier einen massiven Fehler gemacht. Die andere Frage ist, interessiert das die Wählerinnen und Wähler überhaupt? Und das ist meine nächste These, es interessiert sie eigentlich nicht, weil sie mittlerweile auch schon gelernt haben, dass es solche Wechsel gibt. Ich halte es in der Demokratie abgesehen davon auch für relevant, dass es sie gibt, weil entgegen der landläufigen Meinung wird ja nicht der Ministerpräsident gewählt, sondern es wird eine Partei gewählt und der Ministerpräsident wird aus der Mitte des Parlaments gewählt. Und Sven Schulze hat es ja immerhin hingekriegt, mit deutlicher Mehrheit, sogar mit mehr Stimmen, als seine Koalition Abgeordneter hat, im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Insofern, das ist demokratietheoretisch alles sauber. Was dem Ganzen widerspricht, sind halt die Äußerungen, die Herr Haseloff, man muss schon sagen, stümperhafterweise gemacht hat, da lässt sich auch nicht viel wegdiskutieren.
Das ist also quasi eingepreist beim Wähler auch, weil ich frage deshalb, wir haben ja auch, wenn man sich die Tiefenuntersuchung anguckt, zum Zustand der Demokratie, also halten Sie die Demokratie für eine gute Staatsform, da gibt es auch im Osten immer eine überwältigende Mehrheit. Wenn man mal eben fragt zum Zustand der Demokratie, wie kommt Ihnen das vor, wie diese Demokratie bei uns abläuft, dann sind es ja zum Teil verheerende Werte, die in Ostdeutschland kommen. Und befördert das nicht genau das, was da jetzt abgelaufen ist? Sie sagen, gut, die Wähler interessiert es eigentlich gar nicht oder sie nehmen es so hin. Aber befördert das nicht so ein Grundraunen, eine Grundstimmung, das Gefühl, so haben wir uns das nicht vorgestellt, wie das jetzt hier abläuft?
Wie gesagt, so wie es abläuft, ist es ja aus der Verfassung her absolut gedeckt. Aber natürlich, es bestärkt so etwas, was wir allerdings natürlich auch mitbekommen müssen, wenn wir Wahlkämpfe machen. Und das ist eigentlich egal, ob im Osten oder im Westen. Im Osten noch ein bisschen stärker. Das hat aber mit der Medienlandschaft insgesamt zu tun, ist, dass viele Menschen das überhaupt nicht mehr mitbekommen. Also selbst ein Ministerpräsidentenwechsel in, sagen wir mal, Niedersachsen auf Olaf Lies oder ein Ministerpräsidentenwechsel in Rheinland-Pfalz auf Alexander Schweizer hat letztendlich immer noch zur Folge gehabt, obwohl beide Ministerpräsidenten Nachfolger zuvor jahrzehntelang in der Landespolitik unterwegs waren, dass wir immer noch feststellen, dass die Bekanntheitsgrade deutlich unter denen notieren, die ein Ministerpräsident vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gehabt hätte. Weil viele Menschen das überhaupt gar nicht mehr mitbekommen, weil Landespolitik übrigens sowieso einer der großen Kollateralschäden des Medienwandels ist, weil Landespolitik findet eigentlich natürlich in den Haushalten, in denen keine Tageszeitung mehr vorhanden ist, findet Landespolitik eigentlich überhaupt nicht mehr statt, außer vielleicht noch über Radio und dann eben auch noch über, sagen wir mal, die Landesschauen, die es abends in den Regionalprogrammen gibt, die allerdings auch, verzeihen Sie mir das, eine doch eher gesetztere Altersgruppe erreichen. Und das heißt, dass Landespolitik allgemein und auch die Bekanntheit von Landespolitikerinnen allgemein deutlich nachgelassen. Das heißt, viele Leute werden sich tatsächlich erst unmittelbar im Umfeld der Landtagswahl orientieren. Ich muss dazu sagen, alle Umfragen, die wir jetzt sehen für eine Landtagswahl im September oder sogar für eine Landtagswahl im Oktober, November diesen Jahres, können Sie im Prinzip alle in die Tonne kloppen. Es gibt eine absolute Fokussierung auf eine Landtagswahl erst ungefähr 4, maximal 6 Wochen vor dem eigentlichen Wahltag. Zuvor werden diese Umfragen massiv dominiert von einer Grundeinstellung und auch von einer bundespolitischen Grundeinstellung, die sich massiv verändert. Wir haben beispielsweise, um das mal zu veranschaulichen, das kenne ich jetzt, weil ich, wie gesagt, da bin ich schon lange unterwegs. Wir hatten zum Beispiel bei der letzten Wahl in Rheinland-Pfalz vor 5 Jahren eine Situation, dass zu einem Zeitpunkt 6 Wochen vor der Wahl die CDU einen Vorsprung hatte von 5 Prozentpunkten gegenüber der SPD. Am Wahltag hatte die SPD einen Vorsprung gegenüber der CDU von 8 Prozentpunkten. Das heißt, das ist allein ein Swing von 13% zwischen diesen beiden Parteien, sodass Sie eigentlich sehen, die Wählerinnen und Wähler gehen sehr spät in die Orientierungsphase einer Landtagswahl. Deswegen sehe ich auch überhaupt nicht, dass die Messe für Sven Schulze jetzt schon gesungen ist. Die Leute kennen ihn nicht. Sie werden im Zweifelsfall in Richtung der Wahl neugierig sein. Wer ist das denn eigentlich? Sie werden sich dann ein Bild bilden. Und wichtig ist, dass er dann auf dem Platz ist, dass letztendlich dann alle auf dem Platz sind. Und ich glaube, um nochmal jetzt diese längere Ausführung vielleicht dann nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass es seine Aufgabe ist, eigentlich die Aufgabe von allen, den Leuten eine positive Zukunft zu präsentieren. Sie eine Freude am Gelingen, das in den letzten Jahren stattgefunden hat, aber auch mal zu sagen, lassen wir doch jetzt die Dinge hinter uns, die uns jetzt belastet haben, weil im Rückwärtsgang hat es noch keiner eine Zukunft gewonnen. Und lass uns auf das besinnen, wo wir stark sind, wo wir gut sind. Und es gibt ja eine ganze Menge, wo man tatsächlich auch speziell den Menschen in Ostdeutschland auf die Schulter klopfen kann und sagen, ja, ihr hattet es schwerer und ihr hattet es in vielen Bereichen schwerer. Und ja, es gab auch Fehlentwicklungen. Aber was ihr in dieser Zeit jetzt geschaffen habt, das ist eigentlich
Das gibt es kein zweites Mal. Ja? Also weder in der Bundesrepublik und letztendlich seid ihr auch in wesentlichen Bereichen wesentlich besser dann letztendlich in das neue Jahrtausend gestartet als in anderen. Aber ich würde nicht immer zurückgehen in das Jahr 1989, 90, sondern würde einfach sagen, was haben wir denn jetzt in den letzten 10, 15 Jahren hier auf die Beine gestellt und lasst uns doch darauf weiter aufbauen. Und da haben die, finde ich, auch durchaus die Regierungsparteien eine starke Ausgangslage. Sie lassen sich nur ständig auf andere Themenfelder locken, auf die Themenfelder Opfermythos, Fremdenfeindlichkeit, Verhältnis zu Russland. Das sind alles Themen, die letztendlich mit einem positiven Alltag der Menschen herzlich wenig zu tun haben. Sie sollen sich auf das konzentrieren, wo sie die Expertise haben, nämlich was letztendlich geschaffen wurde, wie man es weiter schaffen will, wie man die Wirtschaft ankurbeln will, wie man weiter für gute Lebensverhältnisse sorgen will, für gute Bildung, für gute Schulen. Und all diese gibt es ja.
Bevor wir das Stöckchen Bundespolitik aufnehmen, das ist die Hut von Anja, will ich noch einmal kurz mit Ihnen in Sachsen-Anhalt bleiben. Auch wenn man die Umfragen in die Tonne werfen kann, aber die letzten waren immer so, AfD knapp um die 40, die CDU deutlich abgeschlagen, 26, 27, die Linke 11 bis 13, die SPD, ihre Partei fast schon in der Todeszone bei 7-8%, dann kragt das BSW noch ein bisschen durch die Gegend. Jetzt muss man ja keine Glaskugel haben, um sich vorzustellen, wie dieser Wahlkampf abläuft. So eine Art Freiheit- oder Nationalsozialismus-Wahlkampf. AfD gegen CDU. Dann steht die Linke noch, die sich als Hüterin der wahren Werte verkauft, dass sie schon immer gegen die AfD gewesen ist da. Wie können da die anderen Parteien überhaupt noch vorkommen? SPD, FDP, Grüne, BSW.
Ja, indem ich diese Anlage des Wahlkampfs schon für falsch halte.
Bitte.
Das heißt, sie können... das ist eigentlich für mich gar nicht die Frage, weil dieses Schreckgespenst, ja, das scheint ja tatsächlich nicht zu funktionieren. Und die Wählerinnen und Wähler, denen die Furcht vor der AfD nicht zu Unrecht in den Knochen steckt, die sind auch durchaus motiviert, wählen zu gehen und die wissen auch, wen sie nicht wählen.
Ganz kurz, wenn ich dazwischen gehe. Ja. Wir haben das doch in Sachsen oder in Thüringen, also nehmen wir mal die eher schwarzen Bundesländer, nicht Mecklenburg und Brandenburg, sondern wir haben es doch in Sachsen oder vor allen Dingen in Sachsen dann auch erlebt, dann ging es dann am Ende um die Frage, wer landet auf Platz 1, die CDU oder die AfD. Die SPD ist irgendwie mit 7, irgendwas ins Ziel gehumpelt, in Thüringen mit 6, irgendwas. Wir reden ja ganz nebenbei noch über die Partei von Willy Brandt, die mal bei über 40 gestanden hat. Ganz offenkundig fokussierte es sich doch dann auf die beiden Großen.
Ja, nein, da will ich überhaupt nicht widersprechen. Das ist ja auch genau, wie gesagt, das ist in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern genau andersrum gewesen. Natürlich, das ist so, deswegen hatte ich vorhin das Beispiel Brandenburg auch gebracht, eigentlich eher als ein Negativbeispiel, nämlich um zu sagen, am Ende haben wir weder die Grünen im Landtag noch da die Linke. Und natürlich kann es auch passieren, dass in dieser Konzentrationsphase, wo die Leute sagen, oh, ich muss mich jetzt auf eine große demokratische Partei konzentrieren, dass wir am Ende eine Situation haben, dass nicht nur die Grünen, sondern auch eine SPD gar nicht mehr reinkommt, was natürlich für die Mehrheitsbildung dann im Landtag auch nicht relevant ist. Ich würde das gar nicht auch darauf fokussieren. Ich halte das für relevant, ob die AfD stärkste Partei wird oder nicht. Natürlich hat das eine Relevanz. Ich sehe nur auch das Problem, wenn man sich darauf fokussiert, dann nimmt man natürlich am Ende, wie wir in Brandenburg gesehen haben, auch Koalitionsoptionen weg, die man aber dringend braucht. Weil wenn mehrere Parteien knapp an der 5%-Hürde scheitern, desto mehr Sitze bekommen letztendlich die anderen und damit auch die AfD. Aber umso weniger Optionen gibt es. Was ich nur meine, ist die generelle Anlage zu sagen, wir machen jetzt einen großen Wahlkampf, die oder wir, ne, wo auf der einen Seite irgendwie 3 oder 4 oder 5 in einem Töpfchen sind und eine auf der anderen Seite, bedient aus meiner Sicht bereits eine Erzählung, die auch hier tatsächlich dann in die Richtung geht, nicht eine Mehrheitsgesellschaft wird zum Opfer erklärt, sondern hier wird im Prinzip eine starke Partei, kann sich selbst nochmal zum Opfer erklären, weil alle anderen gegen sie sind. Der allerwichtigste Punkt der anderen Parteien ist nicht, dass die Leute nicht AfD wählen sollen, sondern warum man sie wählen soll. Und die Frage ist aus meiner Sicht unterbelichtet. Man erweckt keine positive Emotion und letztendlich auch keine Euphorie, wenn man nur sagt, wähle mich, damit die anderen nicht drankommen. Das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz muss sein, wähle mich, weil es dir mit mir besser geht.
aus diesem Grund und aus diesem Grund. Und da geht es aus meiner Sicht auch überhaupt nicht darum, jetzt die ganze Demokratietheorie letztendlich über die Leute auszuschütten, sondern tatsächlich in einer Zeit, in der die Leute Orientierung suchen, in der sie aber auch verunsichert sind, den Leuten klar zu sagen, mit uns geht es am Ende dir besser. Es geht nicht nur dem Land besser, sondern es geht auch dir persönlich besser, weil wir mehr davon verstehen.
Und heißt dann übersetzt aber auch für eine SPD zum Beispiel, wäre viel zu wenig kurz gesprungen, wenn die SPD, wie sie es teilweise in Sachsen gemacht hat, in einen Wahlkampf geht und sagt, wählt uns, damit es noch eine Mehrheit jenseits der AfD gibt. Als Koalitionspartner.
Ja, das ist ein taktisches Argument. Das ist ja nicht falsch. Ne? Und es ist auch, aber es gibt keinen, den Wählerinnen und Wählern keinen Grund, mal im einen Satz zu sagen, warum muss ich denn dafür SPD wählen? Weil, wie gesagt, dafür gibt es dann auch noch, da wo sie noch waren, sind die Grünen oder von mir aus auch die CDU. Das gilt für mich für die kleinen Parteien, das gilt für mich aber auch für die großen Parteien. Das gilt für mich auch für die CDU in den betreffenden Ländern, dass sie viel zu wenig argumentiert, warum man sie wählen soll und warum es gut für die Wählerinnen und Wähler persönlich ist, warum man sie wählen soll.
Wo ich gerade das Wort SPD genannt habe, wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit der Performance der SPD im Bund? Also weil nach dieser Bundestagswahl war es ja so, im Grunde genommen waren sie ein Gewinner sondergleichen, 16% nach Hause gefahren, die Hälfte der Ministerien und konnten mit sehr dicken Backen durch die Gegend laufen. Jetzt beschimpft die CDU in wirklich schon seit Wochen im Grunde genommen die Wähler, dass sie zu faul sind, dass sie nicht arbeiten wollen. Man hört aber nichts.
Es kommt drauf an, wem man zuhört. Also ich sag mal, in den jeweiligen Landtagswahlkämpfen, also Alexander Schweizer, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, adressiert das sehr offensiv, jetzt gerade auch erst im ARD-Morgenmagazin, also der nimmt da kein Blatt vor den Mund, aber Sie haben völlig recht, mir ist die SPD auf Bundesebene auch zu ruhig. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Erwartungshaltung der Bevölkerung an diese Bundesregierung insgesamt, dass sie einen vernünftigen Job macht. Und ich habe den Eindruck, dass von der SPD-Seite das vielleicht schon ein bisschen zu vernünftig läuft. Ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass da alle sehr gewissenhaft und auch fleißig ihre Arbeit machen. Und dass die große Irritation, das sage ich jetzt nicht nur als Wahlkämpfer, sondern das kann man eigentlich auch überall nachlesen, von FAZ bis Handelsblatt. Die große Irritation geht ja im Moment aus der CDU hervor, noch nicht mal aus der Union, sondern maßgeblich aus der CDU. Und jetzt sind sie natürlich gefangen in dieser Geschichte, dass sie einerseits für sich als SPD analysiert haben, das Beste, was wir jetzt eigentlich machen können, ist gute Arbeit. Und auf der anderen Seite ihr Koalitionspartner jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt und sie sich eigentlich dazu verhalten müssten, auf der anderen Seite immer noch davon überzeugt sind, das ist eigentlich nicht gut, wenn sich diese Regierung öffentlich bekämpft. Und insofern ist das eine extrem schwierige Situation. Das ist natürlich auch der fehlenden Arbeitsteilung geschuldet. Also wir haben nun eben zwei Parteivorsitzende der SPD, die voll eingebunden sind in die Bundesregierung. Und in dem vorherigen Modell, als jetzt Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans oder später dann eben Saskia Esken und Lars Klingbeil nicht eingebunden waren in die Bundesregierung, konnten sie natürlich auch als Parteivorsitzende eher Akzente setzen. Das ist jetzt schwierig geworden für zwei der, sagen wir mal, wichtigsten Minister, Ministerinnen im Bundeskabinett.
Das sehe ich ganz genauso. Also ich sehe, das ist eines der zentralen Probleme der SPD, von denen ich aber auch nicht so recht weiß, wie sie das jetzt lösen wollen. Ja? Also dieses, wir können alles, das geht halt nicht. Wir haben es bei Kevin Kühnert gesehen, ja, der als Generalsekretär erkrankt ist. Und Bernd Baas und Lars Klingbeil sagen, wir führen eben diese zwei hyper wichtigen Ministerien und dann sind wir auch noch Vorsitzende. Ne? Und es weiß doch jeder Mensch aus seiner Lebenserfahrung, dass das eben nicht funktioniert. Ja? Und dann eben ein Generalsekretär und Fraktionschef, die kaum jemand kennt. Und das alles ist nicht gut für die Regierungsarbeit, finde ich, die Parteien und natürlich damit quasi die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger. Und das wirkt sich jetzt eben auch auf diese Landtagswahlen aus.
Ja, auf der anderen Seite war der Gedanke wahrscheinlich auch in der SPD, wir sind jetzt schon eine 16%-Partei und wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel das Gegenbeispiel bei den Grünen, die haben jetzt zwei Parteivorsitzende und zwei Fraktionsvorsitzende und niemand kennt irgendjemanden. Das heißt, wir haben ja in der Medienlandschaft schon auch eigentlich eine personelle Fokussierung auf wenige Personen. Und das mag auch mag nicht nur das Machtgefüge gewesen sein, das mag auch mit der Hintergedanke gewesen sein, zu sagen, wir haben jetzt hier eigentlich zwei zentrale Ministerien, das Finanzministerium und das Arbeits- und Sozialministerium. Wir haben zwei, zumindest für die Partei, also für die Öffentlichkeit, relativ neue Gesichter an der Spitze jetzt der Partei, die auch gleichzeitig in die Regierung eingebunden sind. Und man hat durchaus Argumente dafür zu sagen, das hilft, sich jetzt auf die beiden zu konzentrieren, um die Partei insgesamt wieder sichtbarer und verlässlicher und vertrauenswürdiger zu machen. Aber wie gesagt, man nimmt sich halt die andere Option und man hat dazu noch mit dem Tim Glüssendorf einen Generalsekretär, den ich einerseits sehr schätze, auf der anderen Seite, der natürlich auch quasi von 0 auf 100 in den Job gekommen ist und bisher natürlich dann dadurch auch noch nicht geschafft hat, jetzt quasi diese Rolle des Wadenbeißers, die halt mit zum Job des Generalsekretärs gehört, mit einzunehmen.
Das ist also jetzt mal so praktisch runtergebrochen, so eine Parteizentrale, also das Willy-Brandt-Haus oder auch das Konrad-Adenauer-Haus, das ist, ich sage jetzt nicht, dass das 24 Stunden am Tag eine Schlangengrube ist, aber das sind wirklich über Jahrzehnte gewachsene Strukturen, das sind Loyalitäten oder Illoyalitäten und da quasi neu reinzukommen, das ist, also es ist schön, dass es jemand versuchen darf, aber es ist natürlich in dieser Situation, in der wir auch eine Union als Koalitionspartner haben, schlecht, denn meiner Ansicht nach ist die Union sich ja selbst nicht grün. Ja, also vor allem die Merz-CDU.
Ja, das ist das große Problem und das finde ich auch extrem irritierend als etwas, als jemand, der jetzt eben das Ganze schon über 40 Jahre beobachtet, war für mich eigentlich die Union, übrigens auch bei Merkel, bis zuletzt eine Top-Down-Partei. Also es war eigentlich immer eine Partei, der auch Merkel sind, obwohl es viel Murren gab, aber auch Merkel ist die Partei doch sehr geschlossen gefolgt bis zum Schluss. Und bei Merz, ja, der jetzt eigentlich derjenige ist, der die ganze Zeit diesen Führungsanspruch für sich in Anspruch nimmt, da sehen wir eigentlich das Gegenteil, dass man das Gefühl hat, da werden Kämpfe auf offener Bühne ausgetragen, noch kurz vor einem Bundesparteitag und auch kurz vor entscheidenden Wahlen, sodass mir da eigentlich im Moment die ordnende Hand fehlt.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich erinnert das gerade so ein bisschen, also ich sehe durchaus Parallelen zur Ampelregierung, was kein gutes Zeichen ist, ja. Also in der Ampel, da war es ja die FDP, die nicht wusste so recht, wie sie jetzt hierher gekommen ist, ja, was das jetzt hier soll, wozu sie eigentlich überhaupt da ist und ob sie überhaupt Verantwortung tragen möchte, ja, und Kompromisse eingehen kann. Und dann gab es so Leute wie Wolfgang Kubicki, die hatten dadurch jede Menge Raum, die Partei so zu chaotisieren, ja, oder so, und dass sogar Christian Lindner am Ende Motorsiegen sich erträumt hat, ja, für die deutsche Wirtschaft und also in seiner Verzweiflung, muss man ja sagen. Und heute ist es vor allem die Merz-CDU, die nicht weiß und warum sie eigentlich regiert. Und ich finde ich wirklich erstaunlich, weil sie hatten ja in der Ampelzeit Zeit, sich neu zu justieren, aber Merz hat eben jetzt, das merken wir jetzt, er hat keine, also nicht allzu viele Profis am Start in seinem Kabinett, ja. Und er hat zugelassen, dass in seiner Führungsmannschaft dann am Ende persönliche Ansprüche wichtiger waren als Kompetenz. Und da habe ich richtig, also mir macht das große Sorgen, muss ich sagen, weil das Land hat eigentlich keine Zeit und keinen Raum, das mit denen auszukaspern. Also sozusagen die dass wir alle Stuhlkreis machen und die sich jede Woche über was anderes zerstreiten. Ein Kanzler muss führen, der muss die Dinge vorab klären.
Da stimme ich völlig mit Ihnen überein. Ich habe jetzt die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, wobei es mir immer noch schwerfällt, mir vorzustellen, dass Friedrich Merz sich irgendwie neu erfindet, weil er hat sich eigentlich wenig verändert seit den Nullerjahren, weder innerhalb noch außerhalb der politischen Landschaft. Aber was er jetzt tun sollte, um es mal positiv zu schließen und vielleicht auch kostenlosen Rat zu geben, aus meiner Sicht muss er viel stärker raus zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, er ist tatsächlich in einer Blase. Wir müssen, da könnten wir ein bisschen eine komplette Sondersendung machen über den zunehmenden Einfluss dieser Blase, über die wir seit 20 Jahren sprechen, die jetzt aber sich voll entfaltet, also vor allen Dingen auch in vielen konservativen Kreisen voll entfaltet, nämlich eine Radikalisierung. Letztendlich haben wir ja erlebt bei der Bundestagsfraktion. Wir haben es heute, während wir sprechen, ich will den Fall jetzt nicht weiter erklären, zum Beispiel gerade beim ADAC erlebt, ja, also wie eine Radikalisierung einer relativ kleinen Menge an Menschen dazu führen kann.
Oder die Wirtschaftsunion und der Zahnersatz.
Genau. Dass Regierungen ins Straucheln geraten oder dass selbst Unternehmen ins Straucheln geraten. Aber ich glaube, Merz muss jetzt einfach raus. Und ich glaube, was er tun muss, ist den Menschen zeigen, dass er sich eben nicht nur mit internationalen Führern und mit Wirtschaftsbossen und nicht nur in Davos und nicht nur mit den Lobbyverbänden, sondern dass er muss jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich raus zu den Leuten. Er muss mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sprechen. Er muss auch mal eine Gewerkschaftsveranstaltung besuchen. Er muss aus meiner Sicht auch viel mehr Diversität ausstrahlen. Ich weiß, er hat einen Fremden, sagen wir mal, erfremdelt mit Fremden, sage ich jetzt mal, um es mal höflich auszudrücken, ne, so eine klassische, sage ich jetzt mal, 80er, 90er Jahre Fremdeln. Aber ich finde, er muss viel stärker raus zu den Menschen, über die er so häufig spricht und vielleicht auch viel mehr integrativ wirken, weil wir natürlich auch beim Fachkräftemangel natürlich auch eine Situation haben, dass wir jetzt auch aufgrund der Debatte, die in Deutschland geführt wird, natürlich auch immer mehr absolut verunsicherte Fachkräfte haben mit einem Migrationshintergrund, die aber zum Teil einen Migrationshintergrund haben, der schon in der zweiten oder dritten Generation liegt. Aber trotzdem sind die Leute verunsichert und ich wünsche mir eben einen Kanzler, der hier auch mal aus dem Haus geht, sich letztendlich die Hand ausstreckt und auch immer wieder Signale setzt, wie Deutschland insgesamt besser werden kann und dadurch auch erfolgreicher werden kann. Und wenn man ihn neu erfinden müsste nach diesen Wahlen, dann müsste er sowas einfach auch mal viel stärker signalisieren.
Also da stimme ich Ihnen zu, aber was ich jetzt auch mal zu seinen Gunsten sagen möchte, ich finde, dass man wünscht sich immer mehr, aber außenpolitisch finde ich, hält er doch zumindest die Bundesrepublik Deutschland quasi im Player-Team. Ja, das ist wirklich unter diesen Voraussetzungen, unter denen gerade Außenpolitik gemacht wird, nicht leicht. Also das sehe ich durchaus.
Und das sehe ich auch und ich bin da völlig bei Ihnen. Ich habe auch in seiner Regierungserklärung, da war eine wunderbare Formulierung drin, die ich sehr außergewöhnlich fand für ihn oder für seinen Redenschreiber. Er hat da vom Glück der Selbstverantwortung und vom Glück der Selbstbehauptung gesprochen. Das war im Zusammenhang mit dem ja doch zumindest vorübergehend erfolgreichen Zurückdrängen Trumps bei der Grönlandfrage und neuen Zöllen durch die EU. Das finde ich, da kann man viel stärker drauf aufbauen. Und man kann übrigens auch viel stärker drauf aufbauen, was mein Rat an ihn wäre, auch was die ganze Wirtschaftspolitik angeht. Das, was in den USA gerade passiert und durchaus auch in anderen Ländern, nämlich dieser Rückschritt, den wir erleben, jetzt auch bei Umwelttechnologien oder auch bei vielen anderen, letztendlich ja diese Forschungs- und Wirtschaftsfeindlichkeit in den USA, das müsste doch eigentlich der große Pluspunkt bei uns sein und in unserer Gesellschaft sein. Und zu sagen, daraus machen wir eine absolute Stärke, ja, indem wir eben sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft hier immer weiter motivieren, eben weiter auf dem Weg zu gehen, von dem wir der festen Überzeugung sind, dass er absolut notwendig ist und nicht jetzt zu kuschen, nur weil das in den USA der Fall ist, weil auch die USA werden irgendwann wieder neue Umwelttechnologien brauchen, weil sie sonst an ihrem eigenen Dreck ersticken, so wie das in China oder in Indien gerade der Fall ist. Aber daraus einfach mal Stärken zu machen, ja, und zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt darauf und Mut zu machen.
Um das zusammenzubinden, wenn wir jetzt diese Landtagswahlen haben in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, also in Baden-Württemberg, CDU gewinnt das Ding, vielleicht auch die Grünen, auf jeden Fall mit großer Wahrscheinlichkeit regieren die beiden zusammen weiter. In Baden-Württemberg, Herr Staus, mit Ihrer gnädigen Mithilfe könnte die SPD das Ganze nochmal gewinnen, wird dann am Ende auch mit der CDU regieren müssen.
In Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz, ja. Und dann haben wir sehr stolze, breitbeinige AfDen da stehen, in Baden-Württemberg irgendwie um die 20%, in Rheinland-Pfalz ein bisschen drunter, aber auf jeden Fall für den Westen unglaublich erfolgreich. Was heißt denn das jetzt eigentlich für uns im Osten? Was heißt das für Sachsen-Anhalt und für Mecklenburg-Vorpommern? Wenn das alles so ausgeht, stehen wir wieder auf Start und sind wieder da, wo wir am Anfang unseres Gesprächs waren?
Ich muss aus Aberglaubensgründen Ihnen zunächst mal widersprechen, dass das schon gelaufen ist, selbst wenn ich mitwirke. Also wie die Wahlen am Ende ausgehen. Ich habe übrigens auch noch nicht das Gefühl, dass die Messe für Cem Özdemir schon gesungen ist, Baden-Württemberg. Ich finde, man sieht aber doch auch bei beiden Wahlen dann in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon auch einen klaren Unterschied, weil wie auch immer die ausgehen, wir werden in Baden-Württemberg immerhin Grüne haben, die irgendwo über 20% notieren, was also für ein Land wie Baden-Württemberg nach wie vor sensationell ist. Und in Rheinland-Pfalz stehen sie auch nicht so schlecht da. Das heißt, wir haben schon deutliche Unterschiede. Ich würde nicht sagen, dass es zurück auf Null geht, sondern ich würde dann tatsächlich mal schauen, was passiert denn jetzt eigentlich infolge dieser Wahl und wie hat diese Wahl dann vielleicht auch Einfluss auf die Bundesregierung. Ich glaube, dass es für die Bundesregierung sehr wichtig wäre, nach diesen Märzwahlen nochmal einen Neustart hinzulegen. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch wie bei der Ampel, weil ich da eben auch noch sehr viele Willige sehe. Aber ich habe noch nicht ganz aufgegeben, dass Merz nach der Bundestagswahl doch noch Korrekturen vornehmen wird an seinem Kabinett. Und dass man vielleicht dort nochmal einen Aufbruch schaffen kann. Auf der anderen Seite, was stark bleibt, ist die AfD. Die wird in beiden Ländern, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, definitiv neue Höchstmarken erreichen. Aber insgesamt würde ich immer noch nicht sagen, dass diese Wahlen sich großartig gegenseitig bedingen und dass sie das Wählerverhalten großartig verändern. Wir haben in Hamburg Anfang letzten Jahres eine Wahl gehabt, die innerhalb einer Woche zwischen Bundestagswahl und Landtagswahl erhebliche Veränderungen im Wählerverhalten gezeigt hat. Das heißt, ich erwarte zum Beispiel auch keinen Effekt der Wahl in Baden-Württemberg auf die Wahl in Rheinland-Pfalz. Die Leute wählen am Ende sehr stark lokal und regional. Und deswegen, ich hoffe, dass die Bundesregierung bis zu den Wahlen im September dann nochmal ein besseres Bild abgibt. Und ansonsten müssen die Leute eben in den jeweiligen Ländern ihre Hausaufgaben machen.
Frank Staus, Inhaber der Team Staus GmbH für strategische Kommunikation, frei übersetzt Wahlkampfmacher, Politikberater, Autor und gemeinsam mit dem Kollegen Hajo Schumacher auch noch Podcaster nebenbei. Jede Woche erscheint eure Elefantenrunde. Herzlichen Dank, Herr Staus.
Ja, vielen Dank euch beiden und alles Gute.
Vielen Dank.
Und danke an Anja Meyer nach Stuttgart, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Haben Sie sich wieder beruhigt bezüglich meiner Abwanderungsthese? Oder?
Auf jeden Fall, das mache ich doch jeden Tag.
Kein Problem. Das freut mich. Will sie nicht zornig in den Rest des Tages
Überhaupt
lassen?
Überhaupt nicht, gar nicht. Nee. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und jetzt noch ein weiterer Podcast-Tipp für euch, nicht nur Sachsen-Anhalt. Es lohnt in diesem Jahr auch noch ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind eben darauf auch schon mal gekommen. Dort wird 2 Wochen später, nämlich am 20. September, ein neuer Landtag gewählt. Dort scheint nach der jüngsten Umfrage der Höhenflug der AfD zumindest vorerst gestoppt. Trotzdem bleibt sie mit rund 35% stärkste Kraft. Zulegen in der Wählergunst konnte zuletzt die SPD. Und wer wissen will, was hinter diesen Entwicklungen steckt, welche Themen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bewegen, dem empfehle ich den Podcast MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Da werden jede Woche Themen aus Mecklenburg-Vorpommern der deutsch-polnischen Grenzregion beleuchtet. Viele davon mit Relevanz weit über MV hinaus. Hört gerne mal rein. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Und das war es nun auch für uns. Nächsten Wahlkreis Ost in 14 Tagen wieder in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.